Hetti Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht. Der Podcast zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Miada.
Über 800 Meta-Analysen hat er 2008 zu einer einzigartigen Studie zusammengefasst. Der neuseeländische Pädagoge John Hattie, dessen Buch Visible Learning Standards setzte in der Debatte über die Wirkung von Schule und die Frage, was die Wissenschaft tatsächlich über das Lernen weiß. Der Augsburger Schulpädagogikprofessor Klaus Zierer hat Visible Learning nicht nur ins Deutsche übersetzt, er interpretierte es auch für das deutsche Schulsystem. Dieses Frühjahr ist Hattys Visible Learning 2.0 erschienen. Die Gelegenheit für Brandenburgs Bildungsministerium und das neue Landesinstitut für Schul- und Lehrkräftebildung Libra, Klaus Zierer, um ein Best-of zu bitten. Hetti Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht. 9 Kapitel über die wichtigsten Faktoren für gelingenden Unterricht. Mein Name ist Jan-Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft. Und dies ist der Podcast zu Kapitel 1. Wahrheiten statt Mythen. Visible Learning als Meilenstein der empirischen Bildungsforschung. Hallo Herr Zierer.
Hallo Herr Viada.
Herr Zierer, woher kommt Ihr Interesse an John Hattie?
Das Interesse entstand, als ich damals gerade meine Habilitation abgeschlossen hatte zum Thema Eklektik in der Erziehungswissenschaft, wo es im Kern darum geht, aus verschiedenen Quellen das Beste auszuwählen. Und damals hat mir mein Mentor und mein Chef damals, Ewald Kiel, aus einer US-Reise ein Buch auf den Tisch gelegt, nämlich John Hattie's Visible Learning, und hat gesagt, das muss dich interessieren aufgrund deines Hintergrundes. Und dann hat es damals, ich glaube, 15 Minuten gedauert, als ich durchgeblättert habe und mir gedacht habe, na genau, das ist die Umsetzung meiner theoretischen Überlegungen. Und ich habe zum Hörer gegriffen, damals den Herrn Schneider angerufen und ihn gefragt, ob man sowas nicht, wenn man es übersetzt, auf Deutsch herausbringen kann und er das verlegen möchte. Und er hat damals sofort zugesagt, und das war damals der Start sozusagen in meine Reise zu Visible Learning.
Welche Relevanz hat Visible Learning für den Unterricht, für den alltäglichen Unterricht?
Aus meiner Sicht ist diese Relevanz ungebrochen, weil wir haben in der Erziehungswissenschaft ja keinen Mangel an Wissen, sondern im Grunde einen ungeheuren Datensatz, der es aber häufig nicht schafft, in den Schulalltag hineinzukommen. Also mit anderen Worten, wir haben ein Implementationsproblem bis heute. Unendlich viele Studien, aber die Schulwirklichkeit verändert sich kaum. Und John Hattie stößt genau an diesem Punkt in dieser Debatte, weil er eben versucht, diesen großen Fundus der empirischen Bildungsforschung so aufzubereiten, dass Lehrpersonen ihn unmittelbar reflektieren können und damit auch unmittelbar ihren Unterricht weiterentwickeln und die Schule auch weiterentwickeln können.
Was John Hattie macht, ist eine sogenannte Meta-Analyse. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, er nimmt all die unterschiedlichen Studien, die es gibt, und führt sie zu einer Meta-Analyse zusammen. Das heißt, was genau?
Ja, zunächst mal greift John Hattie auf sogenannte Meta-Analysen zurück. Das sind also Studien, die versuchen, Einzelstudien zu einem bestimmten Themenbereich zusammenzufassen. Nehmen Sie mal das Beispiel Hausaufgaben. Es gibt auf der ganzen Welt Hausaufgaben. Es gibt auf der ganzen Welt Studien zu den Hausaufgaben. Und eine Meta-Analyse versucht nun, diese verschiedenen Studien zusammenzufassen und damit auch sichtbar zu machen, was sind so vielleicht die Mechanismen, die entscheiden, ob Hausaufgaben wirken oder nicht. Und John Hattie nimmt nun diese Meta-Analysen zu diesen verschiedenen Bereichen. Sie haben es einleitend gesagt, zu Beginn waren es 800, heute sind wir weit über 2100 solcher Meta-Analysen, und versucht diese dann in einer Synthese auszuwerten und somit noch grundlegendere Rückmeldungen und Erkenntnisse zu gewinnen, wann bestimmte Faktoren wirken.
Also eine Meta-Meta-Analyse, wenn man so möchte. Aber woher weiß man denn, wie schätzt man denn ein, was wirkt? Jede Studie, jede Meta-Analyse funktioniert ein bisschen anders. Wie kann man da irgendwie Effekte vergleichbar machen?
Es ist in der Tat immer eine große Herausforderung. Wie Sie es beschrieben haben, sind die Studien ja durchaus, haben wir unterschiedliche Settings, verwenden manchmal unterschiedliche statistische Verfahren. Und was John Hattie hier macht, ist, dass er diese unterschiedlichen statistischen Verfahren auf die sogenannte Effektstärke zurückführt. Das heißt, es ist ein statistisches Maß, mit dem man unterschiedliche Studien auf einen Wert zusammenbringen kann, sodass wir letztendlich ein Kontinuum an Werten haben, mit denen wir diese Faktoren miteinander vergleichen können. Sodass also eine Effektstärke recht schön beschrieben werden kann als ein statistisches Maß, das ausdrücken soll, ob eine bestimmte Maßnahme wirkt und wie bedeutsam letztendlich diese Wirkung dahinter ist.
Können wir das anhand eines Beispiels machen? Nehmen wir das Beispiel, einen Faktor, der auch bei Ihnen im Buch vorkommt, Motivation. Vielleicht können wir es an dem Beispiel Motivation einmal durchspielen. Wie berechnet man da oder wie sieht da eine Effektstärke aus?
Also klassischerweise hat man eine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe. Man misst in beiden Gruppen letztendlich die Ausgangsmotivation vor einer Lernsequenz und kann beispielsweise feststellen, dass in einer Klasse die Motivation höher ist als in der anderen Klasse. Und misst sozusagen zu Beginn dieser Intervention das Leistungsniveau in den Klassen und in den Gruppen. Und 4 Wochen später, nachdem der Unterricht stattgefunden hat, misst man erneut diese Leistungstests und kann dann feststellen, wie stark letztendlich diese Motivation der Versuchsgruppe im Vergleich zur Motivation in der Kontrollgruppe einen Einfluss hatte auf diese Leistungssteigerung. Und was wir durchaus feststellen können in den Studien, ist dann ganz konkret bei der Frage der Motivation, dass Motivation nicht gleich Motivation ist, sondern die Frage der intrinsischen Motivation, sprich der sachbezogenen Motivation, einen besonders großen Effekt auf die Leistungssteigerung hat, wohingegen die Frage der extrinsischen Motivation, also die sachfremde Motivation, eher einen geringeren Effekt hat, sodass wir daraus schließen können, je höher die Motivation ist, desto besser ist es, aber vor allem kommt es auf diese intrinsische Motivation an. Und mit diesem Gruppenvergleich zwischen Versuchsgruppe und Kontrollgruppe kann ich anhand der Mittelwerte diese Differenzen berechnen und damit eine Effektstärke generieren, die dann als Zahl deutlich macht, wie groß sind die Unterschiede und wie bedeutsam sind die Unterschiede.
Und das Spannende ist, das führen Sie auch aus, dass in den allermeisten Fällen es positive Effektstärken gibt. Das heißt, ich glaube, 90% die Zahl kommt irgendwo vor, der Faktoren haben eine positive Wirkung. Aber Sie sagen auch, das an sich ist noch gar nicht das Spannende. Spannend wird es an der Stelle, an der eine Effektstärke überdurchschnittlich ist. Können Sie das noch ein bisschen erklären?
Das ist durchaus das Interessante, wenn wir aus empirischer Sicht über Schule und Unterricht nachdenken, dass wir anhand dieses großen Datensatzes zunächst mal feststellen müssen, dass 90 bis 95% dessen, was wir an Daten haben und an Effektstärken, positiv sind. Das heißt ja zunächst mal, dass wir als Lehrpersonen feststellen können, Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule schlauer, als sie hineingekommen sind. Das entlastet zunächst mal. Ich kann es aber durchaus auch kritischer sehen mit den Worten, Lernen lässt sich nicht verhindern. Das heißt ja unterm Strich, dass Schülerinnen und Schüler immer irgendetwas aus dem Unterricht mitnehmen. Und das ist für uns die Schlussfolgerung zu sagen, es lohnt gar nicht danach zu fragen, ob ein Effekt positiv ist oder nicht, weil 90 bis 95% der Effekte positiv sind. Sondern wir müssen den Nullpunkt verschieben, weg vom Nullwert hin zu dem 0,4. Warum die 0,4? Weil das der durchschnittliche Effekt ist über alle Effektstärken, die wir im Datensatz haben. Und damit sicherlich ein pragmatischer, in meinen Augen aber auch sehr überzeugender Anspruch vermittelt wird, nämlich besser sein zu wollen als der Durchschnitt. Das heißt, wir fokussieren vor allem auf Effektstärken, die jenseits dieser 0,4 sind, weil die zur Folge haben, dass ein besonders nachhaltiger, überdurchschnittlicher Effekt auf die Lernleistung zur Folge ist. Und damit wird die Debatte eine ganz andere. Wir fragen nämlich nicht nur danach, was wirkt, sondern wir fragen danach, was wirkt am besten. Und dieses Beste wird besonders deutlich bei Effektstärken jenseits von 0,4.
Das heißt eben, wenn man eine negative Effektstärke hat, sollte man wirklich die Finger davon lassen, wenn es geht. Und bei einer Effektstärke unter 0,4 ist es noch nicht wirklich spannend. Das heißt, man sollte wirklich schauen, wo sind die Faktoren, die wirklich viel bewirken können. Es gab 2008, nach 2008, als Hattie in Deutschland dann auch bekannt wurde, gab es diesen Spruch, auf den Lehrer kommt es an. Das sei das Entscheidende. Klingt einfach. Würden Sie sagen, so kann man Hattie zusammenfassen, auf den Lehrer kommt es an?
Nein, eigentlich nicht, zumal sich John Hattie ja auch vielfach in seinen Büchern genau gegen diese Formel wendet, weil er sagt, es ist zu einfach. Es gibt viele Lehrpersonen, die genau der Grund dafür sind, warum Unterricht nicht funktioniert. Das heißt, ich glaube, wir müssen auch hier viel differenzierter draufschauen, ja, was ist es am Lehrer, an der Lehrerin, was wirkmächtig werden kann. Diese einfache Aussage, auf den Lehrer kommt es an, die wird gern vorgehalten, um deutlich zu machen, na ja, der Lehrer spielt irgendwie eine besondere Rolle. Aber das ist unterm Strich aus empirischer Sicht zu einfach. Wir werden sicherlich noch in einem Podcast darüber sprechen, wenn es darum geht, wodurch zeichnet sich Lehrerprofessionalität aus? Und dann zeigt sich zum Beispiel, es ist gar nicht so sehr oder nicht nur die Kompetenz, sondern auch die Frage der Haltung. Und was auch besonders deutlich wird, es ist nie der einzelne Lehrer, die einzelne Lehrerin, die den größten Effekt hat, sondern es ist immer das Team, das Kollegium letztendlich, das miteinander wirkt, sich gegenseitig anregt, miteinander versucht, Unterricht zu entwickeln, das einen besonders hohen Effekt hat. Und insofern ist es durchaus eine Formel, die man gerne hört, aber man muss sie mir erläutern. In dieser Plattheit hat sie nicht den Einfluss und die Bedeutung, die notwendig wäre.
Ja, wir werden, glaube ich, in den nächsten Folgen dieses Podcasts auch einige Überraschungen erleben. Faktoren, von denen man vielleicht landläufig denkt, sie haben eine große Wirkung und das gar nicht unbedingt haben. Und andere, über die man vielleicht gar nicht so nachgedacht hat und feststellt, die haben wirklich einen Effekt. Visible Learning 2.0. Was ist denn 2.0 jetzt daran? Herr Zierer, hat sich irgendwie die Erkenntnislage so grundsätzlich verändert gegenüber Hattie 1.0?
Also Visible Learning 2.0 ist ja letztlich 15 Jahre nach der ersten Auflage die Neuauflage von Visible Learning. Das heißt, insgesamt arbeitet John Hattie ja schon 30 Jahre an Visible Learning. 15 Jahre für die erste Auflage, 15 Jahre jetzt für die zweite Auflage. Und es hat sich einiges verändert. Zunächst mal ist der Datensatz enorm gewachsen von 800 Meta-Analysen auf jetzt über 2100 Meta-Analysen, also aus quantitativer Sicht hier enorm, was hier passiert ist, vor allem im Bereich der Digitalisierung, wo es unendlich viele Studien letztendlich gibt. Aber letztendlich sind in diesen 15 Jahren auch sehr viele Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse passiert. Dieses Visible Learning ist ja in den USA, in Australien, auch in Asien in verschiedenen Kontexten ausgiebig erforscht und erprobt worden, woraus John Hattie auch sehr viele Studien letztendlich gewonnen hat. Auch in Deutschland gab es ja verschiedene Versuche, in verschiedenen Bundesländern dieses Visible Learning umzusetzen. Das heißt, hinzu kommen Daten mit dem Umgang von Visible Learning, der letztendlich dazu führt, dass dieses Visible Learning 2.0 nicht mehr nur eine Sammlung an empirischen Daten ist, sondern die Frage der Interpretation, was das für die Schule und Unterrichtswirklichkeit bedeutet, wie ich als Lehrer, als Lehrerin diese Ergebnisse nun ganz konkret vor Ort nutzen kann, wie ich als Schulleitung mit diesen Ergebnissen und mit diesen Faktoren umgehen kann. Das ist nun viel stärker in den Vordergrund gerückt, sodass aus meiner Sicht viel mehr Interpretation der Daten, viel mehr Impulse für die ganz konkrete Schul- und Unterrichtswirklichkeit enthalten sind, als noch bei Visible Learning 1.0, wenn wir es so nennen mögen, von 2008 der Fall war.
Was würden Sie empfehlen? Wie können Lehrerinnen und Lehrer Ihr Buch nutzen im Alltag?
Aus meiner Sicht in vielfältiger Hinsicht. Ganz konkret, man kann sich einzelne Faktoren heraussuchen, wo man sagt, an denen arbeiten wir gerade, wir haben eine bestimmte Meinung zu einem Thema. Wir haben vorhin gerade über Motivation gesprochen. Da macht man sich Gedanken, warum sind die Schülerinnen und Schüler vielleicht motiviert oder nicht motiviert. Und dann lohnt sich es immer, kurz in die Wissenschaft zu schauen und darüber zu reflektieren, na, welche Ergebnisse haben wir denn hier aus empirischer Sicht? Denn diese empirischen Daten können nochmal die Debatte im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer anstoßen. Man kommt zum Nachdenken, man kommt zum Reflektieren und kann an einzelnen Baustellen versuchen, seinen Unterricht weiterzuentwickeln. Aber auch in einem größeren Kontext ist es möglich, wenn ich als Schulleitung sage, ich möchte meine Schule insgesamt voranbringen, finden Sie in Visible Learning viele Impulse, wo es darum geht, wie schaffen wir es in einem Kollegium, eine gemeinsame Vision von Schule und von gutem Unterricht zu entwickeln. In Visible Learning ist die Rede von kollektiver Wirksamkeit, also wie tickt das Kollegium, wie kann ich das anregen, wie kann ich Lehrpersonen unterstützen, dass sie diese Fragen angehen, sodass ich sage, vom kleinsten Baustein, vom ganz konkret in meiner Unterrichtsstunde bis hin zum großen Ganzen einer Schule, auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern, sind hier ungeheuer viele Daten enthalten, die mir konkret vor Ort helfen, aus empirischer Sicht, mit Hilfe von Evidenz über das nachzudenken, was ich konkret vor Ort umsetzen muss.
Das war Hattie Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht, Teil 1 des Podcasts zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Viada. Vielen Dank, Herr Zierer.
Gerne, ich danke.